Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 23. Mai 2025. Domi Feusi und Markus Somm. Zuerst, jetzt müsst ihr ein Abo lösen. Jetzt ist einfach fertig mit dem Gratis-Hören. Jetzt wird abonniert. Nebelspalter.ch, ganz, ganz wichtig. Wir haben grosse Freude, dass ihr so unglaublich zahlreich den Podcast hört. Das ist ein riesen Erfolg, das ist super. Und wir haben aus dem Grund auch eine grosse Wirkung. Das merken wir jedes Mal, wenn wir mit der Bundesverwaltung zu tun haben. Nein, aber wir müssen es auch finanzieren. Und deswegen abonnieren. Nebelspalter.ch. Und ich betone noch einmal, ihr müsst auch nicht alles lesen. Das ist ein Angebot, das ist eine Diskretion. Ihr müsst nicht immer so das Gefühl haben, zwinglianisch, pflichtgemäss, ihr müsst alles lesen. Nein, so unterstützt ihr guten Journalismus, guten, kritischen und vor allem auch liberalen Journalismus. In dem Sinn, jetzt abschließen. Gut, um was geht's? Ja, jetzt ist natürlich wirklich eine Bombe wieder eingeschlagen in Europa. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, was unsere lieben Kollegen in den ausländischen europäischen Medien jetzt schreiben. Donald Trump hat zugeschlagen. Um was geht's?
Ja, er droht der EU mit Zöllen in der Höhe von 50% auf allen Gütern, die von der EU nach Amerika gebracht werden. Und der Grund ist ganz einfach. Er sagt, Verhandlungen mit Brüssel, die sind schwierig, die kommen nicht vorwärts, die dürfen blockieren und so weiter. Und darum, ab 1. Juni 50% Zoll, das ist eine brutale Bombe. Die EU-Kommission hat keine Stellungnahme abgegeben. Und es ist klar, das ist auch Verhandlungstaktik. Möglicherweise ist es am Schluss dann nicht 50%. Aber einfach, mir kommt natürlich in Sinn. Weißt du, wie unsere EU-Turbos gejubelt haben, oder? Gejubelt haben, wo am 2. April die Schweiz 31% Zoll überkommen hat, in Anführungs- und Schlusszeichen, und die EU nur 20%, oder? Ich tue nicht jubeln. Ich meine, Zölle sind nicht gut. Sie sind auch dann nicht gut, wenn sie die EU treffen für die Schweiz, oder? Also, auf den Fehler machen wir nicht. Aber ein bisschen Häme, mal, kann man, glaube ich, heute haben.
Genau. Und vor allem, es ist ja auch die Häme, ist insofern, wie soll ich sagen, gerechtfertigt, weil eben alle die Besserwisser von der Euro-Turbo-Seite haben ja uns angeschaut in den letzten Neandertaler. Sind wir gewesen? Ich gebe zu, Neandertaler sind wir gewesen. Amerika hat uns auch enttäuscht, aber grundsätzlich ist es halt gleich so, dass der Hauptrival für die Amerikaner ist einerseits China und das andere, und das ist einfach so, ist die EU. Und es ist einfach so, dann hat wahrscheinlich die EU gar nie so richtig realisiert. Wenn du halt vor der Wahl so deutlich zeigst, dass du eigentlich Kamala Harris willst und dass du den Joe Biden super findest und dass du den Trump grauenhaft findest, und das ist unübersehbar, wenn man in der EU sich bewegt, dass man den Präsidenten nicht hätte wollen, ja, dann muss man sich nicht wundern, dass der nachher so zurückkommt, wie man ihn Wald gerufen hat. Und das ist halt der Grund natürlich, warum die neue Administration, die halt jetzt nochmal fast 4 Jahre an der Macht wird bleiben, die EU richtig hasst. Man kann es fast nicht anders sagen. EU-Funktionäre haben wahnsinnig Mühe, überhaupt ins Gespräch zu kommen. Wenn der J.D. Vance in Rom ist, zur Amtseinführung vom Papst, ist Ursula von der Leyen richtig froh. Man hat es ihr angesehen, dass Giorgia Meloni so eine Liebe ist und sie eingeladen hat, auch in Palast, damit sie hat können mal endlich mit dem J.D. Vance ein paar Wörtchen reden. Also die EU-Kommission, ich rede nicht von den Ländern, die EU-Länder, Frankreich, England, nein, England ist ja gar nicht mehr EU, aber Deutschland, die haben schon ihren Draht zum Trump, aber die Pop-Regierung in Brüssel, die wird von den Amerikanern sehr schlecht behandelt.
Und kommt noch dazu, weißt, die EU ist ja, wenn du es ökonomisch anschaust, zollmässig, aber auch mit nicht-tarifären Handelshemmnissen, ist das eben ein abgeschotteter Block gegen aussen. Oder es ist, die tun immer so, wie wenn sie so freihändlerisch wären und der Trump ist so ein Bösewicht diesbezüglich. Es ist eben genau umgekehrt. Ich meine, was da an Regulierung rum ist, das hat man können lesen, wenn man hätte wollen, oder? Dann weiss man, der Markt ist gegen aussen überhaupt nicht frei. Und man sieht ja auch, wie die EU mit uns umgeht, die nicht Mitglied ist, oder? Man behandelt uns wie ein Paria, oder? Weil man einfach, man will nur einen einigermaßen freien Markt im Inneren. Im Übrigen, dort ist er auch nicht wahnsinnig frei, weil alle die Direktiven in jedem Land wieder anders umgesetzt werden. Also, es ist einfach ein komisches, hybrides Projekt und das tun die Amerikaner jetzt natürlich richtig. Das sieht man jetzt zum ersten Mal richtig.
Genau, also es ist natürlich klar, du hast es erwähnt, es sind Verhandlungen und Donald Trump tut immer den Stein sehr weit rühren. Dann gibt es wahnsinnig viele Wellen und Sturm und so weiter und dann einigt man sich, das war bei China jetzt auch der Fall gewesen, das wird bei der EU auch so laufen. Das ist klar, weil auch für den Trump ist das eine Belastung. Es ist ganz klar, er muss aufpassen. Man hat das gesehen, wie die Wirtschaft in Amerika hat auch sehr nervös reagiert. Also von dem her, ich habe jetzt das Gefühl, dass das wahnsinnig so weitergeht. Aber was sicher weitergeht, und das ist ganz wichtig, und das ist eben auch wichtig für uns als Schweiz, die Verstörung von der Beziehungen zwischen der EU, ich rede nur von der EU und Amerika, die wird anhalten. Die Amerikaner, die jetzt an der Macht sind, die werden die EU ein, zwei Jahre nicht gut finden. Und wenn die Schweiz intelligent ist und ihre Beziehungen zu Amerika will schützen und vielleicht sogar ausbauen, was für uns sehr interessant wäre, weil das ist eigentlich ein interessanterer Exportmarkt als Europa, weil Europa ist am Schrumpfen, dann tun wir gut daran, uns ein bisschen in Distanz zu halten zu der EU. Die Rahmenverträge, ich sage es noch einmal, die sind so überflüssig wie ein Loch im Kopf. Die sind genau, das Timing könnte nicht schlimmer sein, als jetzt die Rahmenverträge müssen zu diskutieren und überlegen, sollen wir jetzt die Annäherung machen an einen Block, wo so in der Defensive ist, wirtschaftlich ein so schlechtes Weg ist und jetzt eben mit den Amerikanern noch ganz, ganz andere Probleme bekommt. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Tech Talk ist etwas vom Besten, wo das Swissman in letzter Zeit produziert hat. Das ist ein Podcast, wo Industrielle befragt werden und über unsere Industrie in der Schweiz reden. Swissman, der wichtigste oder einer der wichtigsten Branchenverbände von der Schweiz für die Elektro-, Maschinen- und Metallindustrie. Das mal, der neueste Podcast ist mit dem Peter Spuhler. Peter Spuhler muss ich eigentlich nicht vorstellen, aber für die Leute, die erst gerade vor zwei Jahren zurückgekommen sind, irgendwie in die Schweiz und seit 800 Jahren im Ausland gelebt haben, gibt es ja. Gerade in Bern einfach gibt es sowieso viel von den Leuten, die eben wohl im Ausland gewesen sind und eine Ahnung haben von der Welt. Hören zu, der Peter Spuhler hat viel zu erzählen. Einer der interessantesten Politiker und Industriellen von unserem Land.
Peter Spuhler hat die Firma Stadler mit 18 Mitarbeitern übernommen und beschäftigt weltweit 15'000 Angestellte. Was ist sein Erfolgsrezept? Und weshalb ist er überzeugt, dass die JUSO-Initiative zur Erbschaftssteuer ein Blutbad anrichten würde? Das ausführliche Gespräch mit dem Mr. Industry Peter Spuhler. Jetzt im Tech Talk, dem neuen Podcast von Swissmem. Auf YouTube und allen Podcast-Plattformen.
Ja gut, jetzt so ein kleiner, nein, ist nicht ein kleiner Schritt, es geht um viel eigentlich, es geht ja immer noch um das Ständemeer und da gibt es jetzt so ein Hickhack. Der Christoph Blocher, Altbundesrat und auch ehemaliger Justizminister, kann sich gut erinnern, so hat er zumindest gesagt im Tele Blocher, in einer Sendung, wo er da mit dem Matthias Acker seit sehr langer, langer Zeit macht, hat er gesagt, ja, damals, wo wir über Schengen Dublin abgestimmt haben und dort ist es ja auch um eine automatische Rechtsübernahme gegangen, Heigis ein Gutachten gegeben aus dem Bundesamt für Justiz, dass man eben das müsse im Ständemeer unterstellen. Dominik, jetzt gibt's da ein Hickhack, um was geht's?
Ja, zwischen der Weltwoche und Tamedia. Und zwar hat der David Biener von der Weltwoche das Gutachten rausbekommen, nach Öffentlichkeitsgesetz. Und er hat dann eben dargelegt, dass dort wie beide Haltungen drin sind, also dass man kann eigentlich rechtlich ein fakultatives Referendum soll man machen, aber es gibt auch Leute in die Juristerei, die das anders sehen, ein obligatorisches Referendum. Und er hat dann noch geschrieben, eben, dass dann der Christoph Blocher vom Bundesamt für Justiz so einen Antrag mit den entsprechenden juristischen Argumenten gemacht hat für ein obligatorisches Referendum mit Ständemeer. Und man muss es einfach unterscheiden. Das erste ist an sich eine interdepartementale Arbeitsgruppe, wo also verschiedene Leute aus verschiedenen Departementen dabei waren. Das zweite ist letztlich eine Arbeit vom Bundesamt für Justiz. Und Charlotte Walser von Tamedia sagt jetzt, ja, der Christoph Blocher habe gelogen, weil eben in dem Papier von der interdepartementalen Arbeitsgruppe. Dort ist es drin, dass es rechtlich eigentlich ein fakultatives Referendum ist, aber dass man es andere kann machen. Und dann bei der Arbeit vom Bundesamt für Justiz, dort sei es umgekehrt. Und sie sagt, ja, das sei ja klar. Dort hat Christoph Blocher das halt so bestellt, oder? Was sie natürlich nicht sagt, dass letzten Sommer ziemlich sicher der Beat Jans was bestellt hat, nämlich ein Gutachten beim Bundesamt für Justiz, das sagt, es darf kein obligatorisches Referendum sein. Also, lustigerweise, beide Seiten landen am Schluss dabei, dass wir ein komplett politisiertes Bundesamt für Justiz haben. Nur die eine Seite kritisiert das, der David Biener, und die andere Seite tut es so, wie wenn das wunderbar wäre.
Ja, ich will es aber noch ein bisschen zuspitzen. Ich glaube nämlich, das ist nämlich interessant, das war ja der Mitbericht, den Christoph Blocher nachher verfasst hat, oder? Das war eben der Antrag dann auch gewesen. Und in dem Mitbericht kommt aus dem Bundesamt für Justiz. Und wer war damals der Direktor vom Bundesamt für Justiz? Das ist der Heinrich Koller. Und das ist ein legendärer Direktor gewesen, ein bisschen etwas anderes, als wir heute haben.
Mitte?
Wo der, genau, von der Mitte. Und wirklich also ein absoluter anerkannter Jurist, ein grosser Jurist, auch Professor noch an der Universität Basel. Ist auch noch jemand, den man kennt, während man heute eigentlich den Direktor vom Bundesamt für Justiz nicht mehr kennt. Das ist relativ, nicht wahnsinnig beeindruckende Figur. Jetzt der Punkt ist der. Sicher hätte Christoph Blocher wollen, dass so ein Mitbericht kommt. Aber der Heini Koller, und ich habe ihn gut kennt, der Heini Koller, es tut mir leid.
Ja.
Der Heini Koller hat das nicht mitgemacht. Der Heini Koller hätte todsicher nicht einen Mitbericht geschrieben, so wie es der Christoph Blocher genau hätte wollen, wenn er selber als Jurist anderer Meinung gewesen wäre. Wirklich nicht, da bin ich absolut überzeugt. Und er ist noch eben, du hast gesagt, er ist von der CVP gewesen, er ist wirklich von der CVP gewesen. Und von dem her würde ich sagen, der Mitbericht damals vom Bundesamt für Justiz hat viel, viel mehr Gewicht, weil die Frau Kuster, die nicht einmal Direktorin ist, sondern einfach eben eine Juristin, glaube Vizedirektorin oder so, die noch weniger Leute kennen, vielleicht ihren Mann kennt sie oder ihre Frau, keine Ahnung, sonst kennt die niemand. Die hat also nicht das gleiche Standing wie ein Heidi Koller. Und wenn der Beat Jans von dem Bundesamt für Justiz, von dieser Juristin so ein Gutachten machen lässt, hat das ein bisschen weniger Bedeutung, als was der Heini Koller seinerzeit gemacht hat. Leider kann man ihn nicht mehr fragen, er ist verstorben, ganz, ganz ein grosser Verlust. Aber von dem her, der ganze Streit ist also sehr durchsichtig.
Ja, das ist er. Und noch etwas anderes ist durchsichtig, wenn wir gerade bei diesen Rahmenverträgen sind, nämlich wie man die nennt. Wir haben das hier auch schon diskutiert, oder? Die Befürworter wollen ja das unbedingt bilaterale 3 nennen. Und zwar ist klar, weil sie haben ja Millionen, in etwa 7 Abstimmungskämpfe, Millionen. Du erinnerst dich an die Äpfelbäumli-Kampagne da, oder? Dass eben wir auf irgendwie, irgendwoher kommen da EU-Äpfel daher und die sind super, oder? Und das ist verbunden mit dem Wort bilaterale. Und jetzt ist aber das Problem, dass die EU das nicht toll findet, weil das ist Fakt, weiss vielleicht sogar das Bundesamt für Justiz, es ist Fakt, dass von der EU, die EU ja eigentlich mitgeteilt hat, der bilaterale Weg, also als selektiver Zugang zum Binnenmarkt, ohne politische Integration, ohne eben irgendwelche Rahmen, integrationspolitische Rechtsübernahme, Schwüdelidü, oder? Ohne das, das hat die EU nämlich 2008, 9, 10 immer deutlicher gesagt, das wollen wir nicht mehr. Darum ist der bilaterale Weg eben fertig. Und das Wort ist falsch. Von der EU aus gesehen sind das Assoziierungsverträge nach Artikel 217 vom Abkommen über die Funktionsweise der Europäischen Union. Kann jeder nachschauen, dort steht das wunderbar drin. Und lustig ist, Anfang Woche ist der Albert Rösti bei der Handelskammer bei der Basel gsi und ist dort befragt worden von uns, einem von den grössten EU-Turbo, nämlich von der Präsidentin von der Handelskammer, nämlich der Nationalrätin Elisabeth Schneider. Und sie hat dann immer von der bilateralen 3 geredet, oder? Weil sie natürlich, sie tut gerne PR-Floskeln essen und sie dann stückchenweise wiedergeben. Und dann hat der Bundesrat Albert Rösti gemäss Hans-Jörg Bertschi, der offenbar dabei war, und er hat das schriftlich festgehalten, auf LinkedIn, hat er sich korrigiert und hat gesagt, Zitat, nein, das sind eben keine Bilateralen. Dieses Wording ist falsch. Die EU hat ja klar deklariert, dass sie die Bilateralen nicht weiterführen will. Super, Albert Rösti, jetzt wissen wir es noch ganz klar, es ist immer so gewesen, aber wenn das ein Bundesrat sagt, ist es noch besser.
Genau, und man muss noch darauf achten, dass natürlich die EU, ich bin absolut überzeugt, unsere Euro-Turbo-Diplomaten in Brüssel jetzt für das lobbyieren und sagen, ja, hört, wir müssen eine bilaterale 3 sagen, das wäre viel besser. Und genau. Die EU würde wahrscheinlich da noch nachgehen und sagen, ja, macht das, ist gut. Wir wollen ja unbedingt den Kolonialvertrag mit der Schweiz durchsetzen. Kein Problem, das Mutterland tut dieser Kolonie das erlauben. Aber, und das ist jetzt eine andere Information, die ich habe, es ist eben nicht der Albert Rösti allein, wo das klar ausdrückt, sondern es ist anscheinend auch, wie ich gehört habe, aus dem EDA, wirklich Weisung auch von Ignacio Cassis. Ignacio Cassis, unser Außenminister, wo es ständig mehr gefunden hat, das sei nicht nötig, aber immerhin, bilaterale 3, der Begriff hat er seinen Beamten und seinen Diplomaten auch verboten. Er ist auch dagegen, dass man da die Propaganda mitmacht und etwas als das bezeichnet, was eben nicht ist. Also da muss man durchaus auch den Ignacio Cassis einmal loben. Tue ich ausdrücklich loben, weil das sind immer so die Momente, wo nachher in die Geschichte gehen, weil das ist nicht so häufig. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Nein, ich meine es ernst, das finde ich wichtig. Und es geht schon darum, dass man einfach sauber bleibt und wir wissen es, wir haben in dieser ganzen Europadebatte von unserer Regierung leider und vor allem von unserer Verwaltung immer wieder Sachen gehört und müssen immer wieder Sachen schlucken, wo nahe der absoluten Propaganda und absoluten Verwirrung stehen. Also von dem her, das ist ein gutes Zeichen. Das hat er gut gemacht. Gut, ganz wichtig. Brüssel einfach. Wir sind ja schon beim Thema. Brüssel einfach live in Thun. In Thun, der alte, wunderbare Militärstadt, wo der älteste Waffenplatz von der Schweiz ist. Vor 1848 schon entstanden, gerade nach dem Ersten Weltkrieg. Nein, nach der napoleonischen Zeit hat man den Waffenplatz Thun geschaffen. Warum? Weil man gemerkt hat, Kopfendeckel, wir wollen nie mehr erleben, dass der Napoleon oder die Franzosen uns einfach erobern können, weil unsere Armee total schlecht zu Weg war. Also ein bisschen genau der gleiche Zeitpunkt wie heute. Nein, Brüssel einfach live. Wenn genau, Dominik, was sind die Einzelheiten?
Ja, am nächsten Mittwoch, 28. Mai, Türöffnung um 6 Uhr, Beginn ist um 6:30 Uhr. Mit dem SVP-Nationalrat Kanton Bern, Lars Guggisberg, kommen auf Thun. Das gibt einen tollen Anlass im Hotel Aare. Ich tue ihn verlinken, könnt draufklicken, könnt euch anmelden und dann haben wir einen guten Abend mit Information, aber sicher auch, wird auch sicher lustig.
Gut, und jetzt im neuesten Bundeshausbriefing, Dominik, hast du noch genau beschrieben, wie der ganze Entscheid AHV gefällt worden ist letzte Woche im Bundesrat. Das ist ein Erfolg für die Elisabeth Baumschneider. Wir können das auch noch verbinden mit einem Interview, das sie jetzt gerade gegeben hat, im Blick. Aber was sind da die wichtigsten Erkenntnisse? Was ist im Bundesrat gelaufen?
Ja, das hat man heute in Bern, oder heute diese Woche einfach in Bern gross diskutiert, wie sie das geschafft hat, oder? Am sogenannten Viererblock aus 2 FDP-Bundesräten und 2 SVP-Bundesräten vorbei. Ich habe das können herausfinden mit vielen Gesprächen, oder? Es ist einfach so gewesen, es haben nur 3 von diesen 4 haben einen Mitbericht, einen ablehnenden eingereicht, der Albert Rösti nicht. Er hat einfach so ein bisschen ausrichten lassen, er sei dann gleicher Meinung. Das ist vielleicht schwierig zu sagen, wie viel das schon gemacht hat. Auf jeden Fall hat es dann Elisabeth Baumschneider probiert und offenbar ist es einfach so gewesen, dass sie können diesen 4 Bürgerlichen ausreden, dass sie da wirklich hart bleiben. Mit dem Argument, ja, die Renteninitiative von der Jungfreisinnigen sind ja abgelehnt worden und die 13. AHV-Rente sind angenommen worden. Darum, das bringe nichts, wenn jetzt da der Bundesrat Richtung Rentenaltererhöhung geht oder eben ein anderes Konzept ist ja das mit der Lebensarbeitszeit. Also, dass natürlich zum Beispiel eben wir zwei, die noch studiert haben und später angefangen haben, Richtung AHV zahlen, dass wir vielleicht ein bisschen später das Rentenalter hätten, dass man das ein bisschen aufrechnet. Auch so ein Konzept hat sie abgelehnt und ist darum so durchgekommen, einfach weil man am Schluss die Bürgerlichen nicht haben wollen, alles einsetzen. Und das ist ja interessant, weil in dem Interview heute, oder, tut sie jetzt einfach so, wie wenn das alles nicht stimme, was die FDP behauptet, also mit diesen 12 Milliarden sind nur 3-4 Milliarden und das macht sie, indem sie einfach das, was schon beschlossen ist, weglässt. Also die 13. AHV-Rente und die doppelte Ehepaar-Rente, die zwar noch nicht richtig beschlossen ist, erst in der Kommission, aber sicher höhere Chancen hat, um durchzukommen, das lässt sie weg. Da kommt sie auf einen viel tieferen Betrag und kann sagen, die FDP-Zahlen stimmen nicht. Das ist wirklich wunderbare sozialdemokratische Mathematik. Das ist grossartig.
Genau, und das ist natürlich auch so ein Beispiel für die Propaganda, die einfach vom Bund kommt. Und wo man muss sagen, das sind Fake News. Und deshalb, Bern einfach ist so wichtig, weil wir können nicht mehr unseren Bundesbeamten wirklich trauen, was sie sagen, das stimmt. Es ist das Gleiche, es ist eben Propaganda. Es ist nicht alles falsch, aber es wird dann immer so ein bisschen dargestellt, dass es eben noch falsch ist, so wie es auch in den meisten linken Medien passiert. Und von dem her, deswegen brauchen wir Bern einfach, und ich wiederhole es noch einmal, abonnieren, nebelspalter.ch. Gut, gehen wir noch zum letzten Thema. Und zwar geht es um eine Verordnung, wo jetzt nächste Woche soll beschlossen werden vom Bundesrat. Das wissen wir exklusiv. Dominik, du hast das ausrecherchiert, und was geht's?
Ja, der Beat Jans, der will die Vorratsdatenspeicherung ausbauen, indem er viel mehr Provider, weißt du, und einfach so Dienstleister im Bereich Internet oder Chats oder WLAN oder Telefonie will verpflichten, alle private Daten, sogenannte Randdaten, also dein Name, deine Telefonnummer, auch wo du gesurft hast, und zwar wirklich die ganze Geschichte von deiner, wo du bist, irgendetwas abladen und so weiter, müssen die 6 Monate speichern. Das hat Auswirkungen einerseits, dass viel mehr KMUs, also weißt du, auch Restaurant oder Hotel oder irgendwie so, müssen viel mehr Sachen parat haben. Das ist ein riesiger Aufwand, das, obwohl das Parlament das anders hätte wollen. Oder auch, dass Dienstleister, so ein bisschen, weißt du, innovative Dienstleister, wo ein bisschen einen höheren Sicherheitsstandard haben, wie Threema oder Protonmail, die müssen Angst haben, dass sie gar nicht mehr aus der Schweiz operieren können. Und weil natürlich ein Beat Jans seine Verordnung in den USA nicht gilt, ist zum Beispiel WhatsApp oder so, wo irgendwie 99% der Leute brauchen, ist nicht betroffen. Also er tut den KMU Schaden anrichten, er tut innovative Firmen tut er weh, und dann tut er gleichzeitig noch uns so überwachen wie noch nie. Und das ist interessant, oder? Sowohl der Balthasar Glättli wie der Franz Grüter findet, das ist wirklich nicht gut. Franz Grüter sagt, eine Aushöhlung unserer Freiheit, und der Balthasar Glättli vergleicht lustigerweise den Beat Jans mit dem Donald Trump. Das ist jetzt ganz neu.
Sehr gut. Erstens hat er natürlich selbstverständlich recht. Beat Jans hat ja auch amerikanische Frau. Das ist logisch, dass er jetzt auch noch will mit der Trump sein. Nein, Spass beiseite. Nein, aber was ich interessant finde, erstens, also schätzt du das ein, also man tut den Bundesrat das akzeptieren, geht das durch den Bundesrat? Und zweitens, wieso kommt der Beat Jans auf das? Ich meine, warum ist jetzt Enders plötzlich so wichtig?
Zur ersten Frage, es ist halt eine Verordnung, gell? Das kann einfach durch den Bundesrat erlassen werden. Dass es hängt also davon ab, dass die anderen Bundesräte das genau anschauen.
Eben. Die anderen können ablehnen. Die anderen können sagen, genau, das kommt nicht an, oder? Also gut, genau, zulassen. Wir wissen ja, welche Bundesräte jetzt zulassen und Bern einfach genau wissen, was da kommt. Hören zu, wir haben Mehrheit, bitte. Ablehnen. Zweitens.
Genau. Und nur noch schnell, die Vernehmlassung ist ganz schlecht ausgefallen. Also von dem her, also wenn er irgendwie ein bisschen vernünftig ist, dann vielleicht hat er es ja selber noch nicht so genau angeschaut. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Warum macht er das? Das ist natürlich ein Trend. Ich kann es nicht beweisen, aber es schmeckt für mich natürlich nach Europäischer Union. Und wir wissen beide, wie unglaublich Fan der Beat Jans, seine Entourage und so weiter ist. Und vielleicht hat die Entourage ja einfach, nimmt das einfach vorweg und will noch besser sein als die EU, wo ja auch so mit so komischen Direktiven letztlich auch Innovation killt. Oder muss auch eben jetzt von einem liberalen Standpunkt her. Es geht auch darum, dass wir letztlich jede Art von neuen Ideen und so kaputt machen, wenn der Staat immer drin rumschnüffelt.
Also gut, Auftrag an unsere lieben Bundesräte, ablehnen. Ablehnen. Und was natürlich wirklich stimmt, was der Balthasar Glättli richtig sagt, das ist eine Verordnung. Und das ist nämlich genau da, wo ja der Trump auch macht. Der Trump hat jetzt wirklich eine Rekordzahl von sogenannten Executive Orders erlassen. Und das ist nichts anderes, als was eine Verordnung ist. Nämlich, dass das Parlament nichts zu sagen hat. Und das ist ein Missstand, der schon lange in allen westlichen Ländern passiert. Der Donald Trump hat das nicht erfunden, im Gegenteil. Es haben Demokraten eigentlich erfunden, und der Donald Trump braucht es jetzt, um viele Sachen rückgängig zu machen, die Demokraten so erreicht haben. Das ist nicht gut, das ist ein Aushebeln von der Demokratie. Es ist auch in Amerika nicht so gut. Ich will, dass der Donald Trump das Zeug ins Parlament bringt. Er kann nicht die ganze Zeit so herrschen, das geht nicht. Aber auch der Beat Jans darf das nicht. Gut, das war es von Bern einfach heute. An dem 23. Mai 2025. Dominik Freusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Jetzt abonnieren, habe ich schon gesagt, tu noch nicht mehr langweilen. Drittens, jetzt der dritte Punkt. Nie könnt ihr euch entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn, macht es gut, schönes Wochenende. Nächsten Montag, gleiche Zeit, gleicher Kanal. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.